Isabella Steiner ist eine Pionierin, die mit Nüchtern Berlin den ersten alkoholfreien Späti in Deutschland ins Leben gerufen hat. Das hat ihr nicht nur viel Aufmerksamkeit durch Medien geschenkt, sondern immer mehr Menschen sind auf der Suche nach Alternativen. Ihr Ziel ist es, die Art und Weise, wie wir über alkoholfreie Alternativen denken, zu verändern. Von der Gründerin zur Geschäftsführerin und schließlich zur Unternehmerin hat Isabella eine inspirierende Reise hinter sich, die sie gerne teilt. Wir sprechen darüber, Gründungsreise, wie es sich anfühlt, von der Gründerin zur Unternehmerin zu wachsen. Über Goldnuggets, wie man Unterstützung erhält und sich unter allen Ratschlägen die Goldnuggets raussucht. Über Netzwerke, so wichtig sind sie und wie du Teil eines Netzwerkes werden kannst oder ein eigenes aufbaust. Eine Episode, die reflektiert, was es bedeutet zu gründen, wie das persönliche Netzwerk den Erfolg beeinflusst und warum es keine universelle Vorstellung von der Gründerin gibt. Genieße diese Episode. Auf die Plätze, fertig, los! Heute freue ich mich auf meine Gästin Isabella Steiner. Hallo Isabella.
Hallo Kerstin, guten Morgen.
Isabella, wir sprechen heute über nüchtern bleiben. Ich glaube, das ist morgen auch eine ganz gute Idee. Aber bevor wir da einsteigen und du uns in deine Welt abholst, auch an dich die Frage, gibt es einen Aha-Moment in deinem Leben, der dich dahin gebracht hat, wo du heute bist oder der so eine Wendung genommen, durch den du eine Wendung genommen hast? Lass uns mal hören.
Ja, ich war gerade noch gedanklich bei gestern Abend und bin heute Morgen aufgewacht und ich wollte das eigentlich mit niemandem scheren, aber ich spüre noch den Drink von gestern Abend und dann da habe ich mich heute Morgen so geärgert, weil ich so gedacht habe, Mann, du hast doch heute früh den Podcast und sprichst mit Kerstin über nüchtern, hast aber eigentlich so einen leichten Kater.
Und sehr ehrlich.
Das war auch ein guter Drink. Wir waren bei Bird's Nest, das Arndt ist so eine Koryphäe in der Cocktailszene, der hat einen neuen Laden aufgemacht. Und zu den Aha-Momenten, ich fand das eine spannende Frage, die du uns ja auch schon vorher geschickt hattest, weil dadurch, dass, glaube ich, Unternehmertum per se oder das Gründen per se einfach so ein wilder Ritt ist, dass es täglich Aha-Momente gibt und Wendungen und ich finde ja auch so dieses Unternehmersein ist wie Segeln auf dem offenen Meer und du weißt halt nie genau, musst halt die ganze Zeit am Steuern und entsprechend so einen, ich weiß noch 2021, ich habe ja Soziologie studiert und fühl das auch total, ne? Also ich bin eine Soziologin bei Hart, mich interessiert das wahnsinnig, zu beobachten, wie Gesellschaft sich entwickelt und dann sich die Erlaubnis zu geben, einmal unternehmerisch zu handeln, aber auch zu verstehen, dass, ne, man hat ja so eine gewisse Vorstellung, wer gründet. Oder wer Unternehmer ist. Ich sage jetzt Unternehmer, ne? Nicht Unternehmerin, Gründerin. Und mich davon irgendwie zu lösen, zu sagen, okay, ich brauche einen Abschluss aus St. Gallen. Ich komme ja aus der Ecke da unten. Oder ich muss irgendwie Wirtschaft studiert haben oder ein besonders gutes Abitur. Also einmal so Frieden zu schließen mit meinem Karriereweg und den aber auch wertzuschätzen und mir die Erlaubnis zu geben, dass ich Unternehmerin sein darf, auch wenn ich jetzt nicht die typischen stereotypischen, wenn ich halt, also diesen Werkzeugkoffer, den man glaubt haben zu müssen, nicht habe. Und okay. Ich muss sagen, das war ein großer Aha-Moment tatsächlich, ja.
Interessant. Du sagtest es gerade schon, du bist Gründerin, du hast aber auch eine Leidenschaft für Soziologie. Du trinkst auch gerne mal Cocktails, wie ich jetzt gerade gelernt habe. Aber erzähl doch mal, wo du eigentlich so herkommst, was du machst, was es mit Nüchtern Berlin auf sich hat.
Also Nüchtern Berlin, wir sind ein Online-Shop und ein stationärer Fachhandel rund um das Thema und rund um die Getränke alkoholfrei. Und ich sage immer liebevoll, wir sind kein Saftladen. Also wir haben keine Limonaden oder so, sondern es geht wirklich um hochwertige und gleichwertige Alternativen. Ja, das heißt, gleichwertig von einem Schaumwein oder einem Gin Tonic in alkoholfrei oder einem Aperol Spritz in alkoholfrei. Und dieses Thema ist mir tatsächlich auch aufgrund meines Interesses an Gesellschaft, das ist ein Prinzip auf mich zugekommen. Man konnte das 2015 einfach auch schon erkennen. Man kann ja Trends und Entwicklungen ja meistens schon weit in der Zukunft vorhersehen. Ne? Es gibt dann einfach so Faktoren, an denen man das ausmachen kann. Also ich nehme da gerne Literatur, vor allem amerikanische oder aus UK, die sind gefühlt immer noch weit voraus, ne, auch gerade was so Gesundheitsthemen angeht, Mindfulness, Psychologie und so weiter und so fort. Und Beauty sowieso, also diese ganze Beauty-Health-Geschichte. Und anhand der Literatur kann man im Prinzip schon sehen, was die Leute interessiert. Das ist ein guter Spiegel. Und damals, 2015, kamen halt in Amerika schon die ersten, ich nenne sie mal Sober-Koryphäen, die sich halt dem Thema des Trinkens gewidmet haben. Die haben aber spannenderweise, und das ist ja auch richtig so, aus der Perspektive der Sucht erzählt und geschrieben, ne, weil häufig Alkohol ja mit einem Problem assoziiert wird. Und damals 2015 diese Sobriety-Bewegung gestartet hat, was für mich so ein erstes Zeichen war, spannend, die Leute fangen an, drüber zu sprechen, über ein Problem. Und 2016 kam dann die erste alkoholfreie Spirituose Seedlip auf den Markt, aber auch nur in UK. Wo dann für mich auch wieder ein Hinweis war, interessant, da hat sich jemand dem Thema gewidmet, einem Getränk, das aber kein Alkohol enthält, aber so schmecken soll wie Alkohol, gewidmet. Und genau, und so habe ich mich an dem Thema, habe ich das Thema beobachtet. Ne? Und mit jedem Jahr kam so noch mehr, noch ein Buch dazu, noch ein Getränk dazu. Und was ich halt so spannend fand, war ich weiß gar nicht, wann ich nach Berlin gekommen bin, vor 8 Jahren circa, wie hier getrunken worden ist. Und zwar so sehr sichtbar. Und ich dachte immer, wow, wir kommen schon aus so einer sehr trinkfesten Region da unten mit unseren ganzen Weinfesten und so. Und aber in Berlin war das nochmal ein anderer Schnack, ne? Weil das so 7 Tage die Woche zu jeder Uhrzeit total normal irgendwie war, ne? Du kannst ja auch morgens, wenn du irgendwie zum Bäcker gehst, siehst du die Leute, die gehen entweder in den Club oder sie kommen aus dem Club. Aber auch in Mitte um 14 Uhr an einem Montag ein Glas Rosé in der Sonne zu trinken. In der Bar Milano ist doch auch nice. Das ist auch, also es ist alles irgendwie Teil davon. Und na klar, gibt's dann immer diese ganzen Extreme, aber Trinken ist mir dann halt sehr, sehr bewusst geworden. Ich habe dann auch in der PR gearbeitet, in der Lifestyle, Fashion, Beauty, in der Ecke, wo Trinken Teil des Ganzen war. Also wie kann man sich denn eine Fashion Show oder ein Event ohne Champagne vorstellen? Wie soll denn das gehen? Ne? Also es war irgendwie immer Teil der Branche im Prinzip. Und so ging im Prinzip meine Beobachtung los, ne? Wo ich dann aber auch vor allem bei mir selbst angefangen habe, weil ich dachte so, ja, okay, das ist alles im Außen, aber wie trinke ich eigentlich? Und ich habe 2 Jahre lang eine App gehabt und die war damals, es gab nur diese eine App von der Suchtstelle. Die war auch einfach, so ein Ampelsystem, grün, gelb, rot. Und ich dachte immer, ach, ich trinke ja eigentlich fast nichts. Und Spannenderweise gab es dann so Phasen, November, Dezember, das sind ja gerade so festive Monate, wo das durchgehend rot war. Ne? Man konnte aber selber auch einstellen, was heißt denn rot? Ne? Und ab 2 Gläser Wein war bei mir halt rot, ein Glas war gelb und grün war nichts. Und da gab es dann so phasenweise, gab es dann diese Übersicht. Und dann habe ich mich kaputt gelacht irgendwie, weil ich dachte, okay, ist ja eigentlich auch so eine Selbst, wie sagt man, Beschönigung. Ne? Und ich wollte da auch nicht mit einer Bewertung rein, so, ja, oh Gott, zu viel, oh Gott. Also so, ich wollte vor allem mich beobachten, wann, mit wem, wie viel, warum.
Okay.
Im Prinzip ist daraus Nüchtern Berlin entstanden. Ne? Und zwar geht es auch darum, also gar nicht dogmatisch zu sagen, ihr müsst jetzt alle aufhören zu trinken oder Alkohol ist der Teufel im Kühlschrank, sondern es geht darum, kenn deinen Konsum und kenn deinen eigenen Konsum, ne? und kenn deine Alternativen. Weil häufig ist es ja auch so, dass so alternativlos erscheint, ne? Gerade an Events, an Partys, an Hochzeiten, Geburtstagen. Also, dass Frauen oder auch Männer sagen, ich muss heute trinken, weil alle trinken, oder ne, man will dann nicht der Spielverderber sein, oder es ist dann der irgendwie langweilig ist, oder wo man froh ist, wenn der Gästin gegangen ist. Weil dann endlich die Party losgehen kann. Ne? Also das macht wahnsinnig viel mit Menschen. Und ich bin angetreten, um halt da ein Bewusstsein zu schaffen. Ne? Und ich glaube, das geht vor allem über Sprache, darüber zu sprechen. Und ich glaube aber auch, es geht auch ums Tun, also die Erfahrung zu machen, dass man mit einem alkoholfreien Schaumwein an einem Mittwochabend wunderbar durch den Abend kommt und am nächsten Morgen wie ein junges Reh aus dem Bett hüpft. Das geht. Ne? Und das finde ich total erstrebenswert. Und aber auch, ne, diesen Inklusionsgedanken, alle an den Tisch zu holen. Und wenn der Schaumwein erstmal im Glas ist, erkennt kein Mensch mehr, welcher mit und ohne ist. Und es gibt ja auch den Placebo-Effekt, der bei mir häufig und gerne auch direkt funktioniert. Und also alkoholfrei gesellschaftsfähig zu machen, das ist die Mission, für die ich da angetreten bin. Und ich finde es spannend, weil es geht auch vor allem darum, einen Imagewechsel von alkoholfrei durchzukriegen. Ne? Also die Frage, die ich mir gestellt habe, ist so, okay, dann so zu mir gesagt, Steiner, was brauchst denn du im Kühlschrank, dass du selbst trinkst? Wie muss das aussehen? Wie muss das schmecken? Was muss es mir für ein Gefühl geben? Und also zugegeben, in meinem Kühlschrank steht immer noch mehr Alkoholisches als Alkoholfreies, aber es ist auch ein Prozess und auf den lasse ich mich auch ein. Und also alkoholfrei gesellschaftsfähig machen. Punkt. Das war jetzt eine lange Antwort, ne?
Das war jetzt wirklich eine lange Antwort, aber auch spannende Aspekte da drin. Lass uns dann aber nochmal zurückkommen. Das heißt, du hast dann für dich erkannt, okay, da ist zum einen ein Markt, du hast auch ein bisschen die weltweite Entwicklung beobachtet und dann hast du aber in Deutschland, in Berlin, den ersten sowohl online als auch ein Späti aufgemacht, in dem man alkoholfreie Spirituosen, Wein, Schaumwein, weiß ich jetzt nicht, was alles noch kaufen kann. Wie sieht es aus? Also du hast ja keine Getränke selbst entwickelt, sondern du kaufst sie ein und du entdeckst sie, oder?
Genau, also ich bin Händlerin, ich würde auch sagen Kuratorin. Und damals hat halt kein Mensch diesen Markt gesehen oder ich glaube, es hat sich keiner dafür interessiert, wegen dem Image, ne? Und die Idee, auf diesem weißen Blatt Papier schreiben zu können, weil es heißt ja häufig, ja, wenn du irgendwie ein Unternehmen gründen willst oder irgendwie, musst du das Rad nicht neu erfinden, ne? Man sagt ja auch viele, ja, ich mache das jetzt nicht, weil es schon tausendmal gibt. Und in diesem speziellen Fall ist halt das Blatt weiß gewesen. Okay. Und das ist das, was mich halt auch bis heute also total angefixt hat, einen Markt mitzuentwickeln, zu shapen. Und dass wir der Startpunkt waren, dass dieses Thema überhaupt so gespielt worden ist, weil Tag 1 haben wir den Pop-up aufgemacht, begleiten uns die Medien. Mhm. Also wir sind auch in dem Bekanntheitsgrad gewachsen, weil vor allem die Journalisten, die Medien auf uns zugekommen sind. Mhm. Ne? Und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen das Besondere an dieser Geschichte. Und weil so viele Leute das Thema verstehen und auch fühlen. Ne? Und wir haben halt eine Lösung für ein, ich sag mal, Problem im Sinne von viele können und wollen diesen Hangover am nächsten Tag nicht mehr. Mhm. Ja. Und das ist ja schon manchmal schmerzhaft. Auch nach so geilen Club-Legendenabenden ist der nächste Tag, also wenn ich an meine Silvester denke, wo ich 72 Stunden lang gelitten habe, mein Gott, ne? Und das dann zutiefst bereut. Und auf jeden Fall, ne, dieses Blatt zu beschreiben, das ist das, was mich eben jeden Morgen noch aufstehen lässt. Und wir sind mit der Story an den Start gegangen, mit der erste alkoholfreie Späti Deutschlands. Wir hatten die Herausforderung, dass wir direkt zu Corona gestartet und geöffnet haben. Und ich will es jetzt mal den Trick nennen. Es war, dass wir Lebensmittel sind. Ah, das hat Vor- und Nachteile. Vorteil während Corona ist, dass wir fast, also einer der wenigen waren, die offen hatten, weil wir ein Lebensmittelladen waren. Ne? Und entsprechend war unser Späti so ein Anlaufpunkt, um sich mal wie so ein Museum mal anzugucken, was ist denn das? Also das hat uns total in die Karten gespielt. Auf der anderen Seite aber auch natürlich, dass viel über den Alkoholkonsum gesprochen wurde. Es hieß ja dann, alle fangen doppelt an zu trinken. Der Konsum war noch nie so hoch. Mhm. Kann ich jetzt so gar nicht bestätigen, weil wir die Bude voll hatten.
Okay.
Und warum wir das alkoholfreien Späti genannt hatten, war, weil ich glaube eben, es geht über Sprache. Und wir wollten eigentlich im ersten Schritt die alkoholfreie Messe machen. Mhm. Und dann kam Corona und dann mussten wir, und wir hatten schon Pläne, wir hatten schon Locations gescoutet und so weiter und so fort. Und dann mussten wir das einstampfen. Und dann dachte ich so, okay, fair enough, dann nichts Großes, dann muss es was ganz Kleines sein. Und was kann es Kleines sein? Späti, weil in Berlin die Späti-Kultur versteht auch jeder, ist auch total gelinkt zu Zigaretten und Alkohol, ne, Rotkäppchen, Feierabendbier, ist komplett gelinkt. Und dann dachte ich so, es muss der alkoholfreie Späti sein, weil jeder versteht, was ein Späti ist und wir halt das in alkoholfrei machen. Mhm. Und das hat funktioniert. Ne? Und damit sind wir auch bekannt geworden mit der ersten alkoholfreie Späti Deutschlands. Und wir haben zur gleichen Zeit, als wir eröffnet haben, auch den Online-Shop gelauncht. Mhm. Und das glaubt mir ja kein Mensch, aber ich weiß noch, wie wir den nachts aufgesetzt haben mit Shopify. Mhm. Bei Domino's Pizza und Rotkäppchen Sekt haben wir diesen Shop gebaut. Okay. Und sind dann live gegangen. Und seitdem läuft das auch.
Also, okay, ich fasse mal zusammen. Das heißt, deine Firmengründung hatte einen etwas größeren Anlauf. Die Umsetzung war umso pragmatischer und effizienter, zumindest klingt das so. Was ja auch wieder den Gedanken, den wir öfter haben, nicht perfekt ist perfekt genug, um zu starten und um zu sehen und um Aufmerksamkeit zu generieren, auch einfach Leute neugierig zu machen auf euer Produktsortiment.
Voll. Also pragmatisch, voll. Also Perfektion, daran glaube ich nicht. Das habe ich auch schon ganz lange abgeworfen. Vor allem ist ja auch interessant, weil es eben, wenn du einmal verstanden hast, dass jeder Perfektion ein anderes Verständnis hat, ist vielleicht dein Perfekt 180, für den anderen ist es schon 120 oder schon 100. Also, ne, also jeder hat so eine andere Wahrnehmung, wann ist etwas perfekt. Und ich mir es lieber einmal gemacht und los geht's und dann schnell wieder weg und oder verbessern und fertig. Ne? Also ich bin da sehr pragmatisch.
Sehr gut. Und was ist dann passiert so in den letzten Jahren? Wo steht Nüchtern Berlin heute? Es war ja ein etwas ungewöhnlicher Start, wie vieles, was in Corona entstanden ist. Aber wie hat es sich entwickelt und etabliert, sowohl online als auch offline? Was ist vielleicht für euch heute auch wichtiger? Oder ist beides gleich wichtig?
Nee, überhaupt nicht. Also ne, ich glaube, dadurch, dass ich ja auch eine absolut branchenferne Person bin, war auch ganz viel Trial and Error. Was mich viele schlaflose Nächte gekostet hat. Eigentlich die meisten. Und wir haben uns letztes Jahr entschieden, beziehungsweise ich habe mich entschieden, dass wir uns vor allem auf den E-Com fokussieren, weil das unser Growth Case ist. Und jeder, der einen stationären Handel, also jeder, der einen Laden aufmachen, also ich weiß jetzt, wie man einen Laden führt. Ne, wir haben ja auch immer noch einen. Und was ich unterschätzt habe, ist vor allem das Management. Und zwar die zeitliche Komponente, weil du den Laden, du bist halt gebunden an Öffnungszeiten. Du hast halt im Prinzip, das klingt jetzt sehr drastisch und ziemlich hart, ne, aber das ist wie ein Klotz am Bein. Ne, und ich finde, gerade was so diese Startup-Phase angeht, die braucht vor allem Beweglichkeit, Dynamik, auch nicht so, ja, also die, ne, das ist nichts Starres, sondern was sich permanent weiterentwickelt. Und dadurch, dass wir gesagt haben, wir machen stationär und online gleichzeitig, erstens hat uns das Wachstumskapital dafür gefehlt, weil stationär einfach auch eben Geld frisst erstmal, ne, um den Laden zu mieten, Personal ist teuer, dann erstmal die Ware rein, das ist ja alles Kapital, was du erstmal vorher brauchst. Und wir dachten so, nee, machen wir jetzt schon mal. Und was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass uns dadurch, dadurch wurden wir noch starrer. Wir hatten ja noch einen Laden in Hamburg. Wir wollten noch einen dritten in Charlottenburg aufmachen. Ich hatte die Ende 23 geschlossen. Wir haben jetzt nur noch den einen in Kreuzberg. Und das hat uns halt nicht nur, hat uns das Geld gekostet, also hat das Geld gefressen, sondern es hat uns auch starr gemacht. Nicht mehr so flexibel. Und ich glaube, gerade in Zeiten von heute ist halt, dass man sich pivoten kann und dynamisch sein kann. Das ist, glaube ich, so the key. Ne? Und deswegen habe ich mich letztes Jahr, Ende letztes Jahres entschieden, dass wir uns auf den E-Com fokussieren, weil wir da auch einfach vor allem in die Höhe gehen können und nicht so in diese Breite. Und ja, also die letzten 3 Jahre waren auf jeden Fall ein heftiger Ritt. Also ich glaube, ich habe ganz schön alles, was man falsch machen kann, falsch gemacht und vieles aber auch richtig korrigiert, gelernt und Team hoch und runter gefahren. War heftig. Ja, wir waren letztes Jahr, glaube ich, 9 Leute, jetzt sind wir nur noch 3,5. Also ja.
Interessant. Würdest du sagen, nach der Zeit, und du hast es ja auch gerade schon beschrieben, wie es eigentlich die meisten Gründerinnen hier beschreiben, es ist immer ein Ritt, es erfordert viel Energie, aber bist du gerne Unternehmerin?
Ja. Ja, total. Und ich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann liebe ich auch dieses Risiko. Und auch dieses Springen, nicht zu wissen, wo man landet.
Ja. Yeah.
Und auch, also ich glaube, jetzt bin ich mittlerweile an einem Punkt und ich glaube, da kommt noch ganz viel, also was ich noch lernen darf, wo ich noch irgendwie auch sicherer werden darf. Also ich bin mittlerweile schon viel, viel sicherer als vor einem Jahr, ne? Oder vor zwei Jahren. Vielleicht auch, weil man sich an nicht nur an den Stresspegel irgendwie gewöhnt, sondern auch besser versteht, was man tut. Und mittlerweile wüsste ich auch gar nicht, was ich auch anderes machen könnte, weil es ist die maximale Freiheit, aber auch der maximale Pain.
Ja, so ehrlich muss man es auch dann mal sagen. Zum Unternehmertum gehört ja auch dazu und gerade in so eine Wachstumsjourney, auf der du da auch bist oder auch dich weiterzuentwickeln, gehört ja auch ein Netzwerk dazu und Menschen, die einen dabei begleiten oder auch unterstützen oder auch mal weniger unterstützen, je nachdem. Und ich weiß, dass du auch selber diesen Netzwerkgedanken sehr stark lebst und auch selber in vielerlei Hinsicht da engagiert bist. Wie stark hat dir dein Netzwerk dabei geholfen zum Gründen, aber eventuell auch die letzten 3 Jahre mit all dem Pain, den du gerade schon gesagt hast, zu überstehen?
Ja, also das finde ich ja auch super besonders, ne? Also wenn man, ich müsste es mal eigentlich aufzeigen, wie viele Menschen extern mich dabei unterstützen, dass dieses Unternehmen überhaupt besteht. Ich bekomme sehr, sehr viel externe Unterstützung auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und es gibt natürlich Menschen, die ganz krassen Impact haben. Ich werde gerade begleitet von Coach und Mediator, auch mein Mentor am Ende des Tages, und der so ganz krass Impact hat und wo ich mich wirklich auch weiterentwickeln konnte und große Schritte gemacht habe. Ich gehöre auch dem EO-Netzwerk an. Das ist ja Entrepreneurs Organization, wo ich auch sagen muss, ganz krassen Impact auf meine Weiterentwicklung als Unternehmerin. Und genau, und seit Tag 1, also es war aber auch schon vorher so, frage ich. Also, und das mache ich bis heute so. Ich frage und bekomme meistens die Antwort ja. Und wenn es dann mal, und es kommt ganz selten vor, ein Nein ist, dann ist es für mich, okay, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und frage dann auch irgendwann anders nochmal an. Aber ob das jetzt was... ob es jetzt die Buchhaltung ist, Performance-Marketing, Gründungsthemen, alles Erdenkliche, erfrag ich. Weil, also, man kann ja auch irgendwie ja nicht alles wissen, ne? Und klar, ich durfte aber auch, und das weiß ich mittlerweile auch, es ist total wichtig, zu differenzieren, welchen... Ne, also das ist ja dann so eine Bewegung von mir nach außen, aber es gibt auch ganz viel, was von außen zu mir kommt. Ne? Es gibt viele, die mir auch ungefragt Ratschläge geben, was ja auch manchmal auch hilfreich ist, aber auch zu verstehen, okay, was nehme ich davon und was nehme ich nicht. Also es ist ja auch wie ein Podcast oder einem Buch, da suche ich mir immer die Goldnuggets raus und die sind dann aber auch Gold und damit arbeite ich. Und das ist genauso wie mit Input von anderen Menschen. Ne? Also was ich, wenn ich mit jemandem telefoniere oder Voice Notes hin und her schicke, dann überlege ich mir im Hinterher, okay, was ist das Goldnugget darin und was nehme ich jetzt mit? Ne? Weil sonst verfliegt ja auch immer alles. Ne? Und dann ist man so überfordert, weil es so viel Informationen ist. Und mittlerweile bin ich schon sehr, sehr viel besser und ausgewählter, wen ich anfrage. Ne? Und Und genau, also so Netzwerkgedanke, aber auch dadurch habe ich mir ein Netzwerk aufgebaut, aber ich bin auch bei den Kulturen Kreativpiloten engagiert und ich muss auch sagen, dass ich relativ viele Arbeitsstellen hinter mir habe, die man nicht bei LinkedIn sieht. Und ich aktiviere das Netzwerk, aber ich gebe auch ganz, ganz viel zurück. Yeah. Und das liebe ich ja auch. Ne? Yeah. Ich weiß auch immer, wer wen eigentlich mal sprechen sollte, kennen sollte. Wenn jemand mich fragt um Hilfe und ich keinen Rat habe, dann weiß ich aber meistens, wer weiterhelfen kann. Und damals 2022 mit Ramona und Sarina, das sind Freundinnen von mir, haben wir uns lustigerweise bei einem Glas Champagner in Düsseldorf an der Prowein, die übrigens jetzt auch wieder ansteht, haben uns so angeguckt. Und das Netzwerkthema ist ja auch gerade auch so ein Frauenthema geworden. Also man, also gefühlt wird das überall besprochen und gefeiert und gemacht und dididim. Und wir haben uns damals angeschaut und gesagt so, sag mal, lasst uns doch selbst einfach machen, ne? Weil wie kommt man denn in ein Netzwerk rein? Und für mich war früher auch dieses Wort Netzwerk super diffus. Was soll das sein? Wie geht das? Und ich bin ja eigentlich auch eher ein sehr introvertierter Typ. So gern mit mir selbst und kann mit mir selbst und so. Und wofür denn Netzwerk? Und das durfte ich jetzt auch als Unternehmerin vor allem lernen, auch in den letzten Jahren, wie krass es ist und wie wichtig das ist und wie weit man kommen kann, wenn man halt Leute kennt, die wiederum Leute kennen. Und wir haben das Ski Apero genannt, auch mit dem Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob das Ramona und Sarina so klar ist, weil ich halt auch irgendwie dieses Apero liebe. In der Schweiz gibt's Apero, das ist nach dem Feierabend der Drink. Und dann habe ich das Ski da noch dran gepackt und dann war es Ski Apero. Geil. Und wir haben 2022 mit 6 Frauen gestartet und wir sind mittlerweile, ich glaube, über 100. Und wir treffen uns einmal im Monat. Jeweils in einer Location aus dem Netzwerk heraus. Und das Besondere ist aber, das klingt jetzt super exklusiv, das ist aber gar kein Exklusivgedanke dahinter, sondern jede Frau darf eine Person einladen. Und Sarina, Ramona und ich dürfen 2 einladen. Das heißt, dieses Netzwerk entsteht aus sich heraus und nicht, weil, also einerseits, weil es sonst zu groß wird, zu schnell zu groß. Und um aber auch zu gewährleisten, dass wenn sich die Frauen treffen, dass jeder irgendwie safe ist. Und es hat halt irgendwas, das ist so ein bisschen die Magie dahinter, dass alle Frauen sich irgendwie doch auch kennen. Und über Ecken. Und wir haben eine sehr hohe Wiedererscheinungsrate. Und also es fühlt sich halt nicht mehr an wie Netzwerken. Es ist was anderes. Und wir haben auch kein großes Programm oder irgendwie groß, ne? Es gibt diese Vorstellungsrunde, wo jeder 30 Sekunden bis eine Minute hat, zu sagen, wer man ist, was man kann und was man sucht. Ne? Damit jeder im Raum verstanden hat, ah, das ist sie. Sie sucht einen neuen Job, sie sucht eine Wohnung. Also es geht auch ins Private rein. Ne? Und so versteht man schnell, wer eigentlich im Raum ist und sagt, ah, ich kann das, guck mal hier. Oder ich habe das, schau mal, biete ich dir an. Und ich muss sagen, aus meinem Netzwerk, aus diesem Ski-Apero-Netzwerk heraus habe ich schon ganz viel Input bekommen, durfte aber auch Input reingeben. Und so habe ich jetzt mittlerweile, glaube ich, ein sehr gutes Verständnis, was es heißt, Netzwerk Teil davon zu sein, aber auch eins zu kreieren und wie viel Impact das haben kann.
Interessant. Vielleicht eine abschließende Frage, gerade wenn wir bei dem Netzwerkgedanken bleiben. du sagtest es gerade selbst, ihr habt eins gegründet, weil ihr nicht so genau wusstet, wie kommt man denn in ein Netzwerk rein. Jetzt ist es vielleicht auch nicht so, dass jeder gleich ein ganzes Netzwerk gründen will oder kann. Was ist so deine Beobachtung oder dein Tipp für Menschen, die uns jetzt gerade zuhören und sagen, boah, ich wäre ja auch gerne mal Teil von so einem Netzwerk. Wie kann man zu Skiapero Up Kontakt aufnehmen oder auch Skiapero ist, glaube ich, jetzt sehr Berlin fokussiert. Wie kann ich in meiner Stadt ein Netzwerk finden?
Also wir haben schon Hamburg gelauncht seit Dezember 23, was auch total gut angenommen wird. Und wir starten jetzt im März in Düsseldorf.
Schau.
Also,
und wenn ich jetzt in München, Stuttgart oder Köln bin, wie kann ich, was würdest du machen, wenn jemand sagt, ich wäre auch gerne Teil eines Netzwerks und würde da auch gerne meine Kontakte auf und ausbauen von Menschen, die vielleicht ähnlich denken wie ich. Wie finde ich ein gutes Netzwerk?
Also falls jemand in München oder in Köln meint, einen Skiapero starten zu wollen, dann können die sich natürlich sehr gerne bei uns melden, um selbst das Netzwerk aufzubauen.
Ja.
Und wie wird man Teil eines Netzwerks? Das ist eine ziemlich gute Frage. Vor allem, glaube ich, wenn man auch eher so nicht die Person ist, die irgendwie direkt da reingeht und sagt, hier bin ich. Ne? Und ich war in München an der Founders League. Ne? Das ist ja im Prinzip, ist das auch so ein Event-Charakter, also es ist ein Event, Pitch-Event, aber auch viel Netzwerk. Und da gehe ich ja auch immer komplett lost. Ne? Da denke ich so, oh Gott, ich gehe am besten da gar nicht hin und was soll ich da? Und es sind so viele Leute, wie komme ich denn dazu, mit jemandem zu sprechen? Und als Tipp beispielsweise bin ich dann mit meiner Begleitung rausgegangen vom Event in den Space, wo Messestände waren. Und da waren so 4-5 Leute. Und ich muss sagen, wir haben da halt unsere Side-Event gemacht, weil es einfach nett war. Es war ruhiger, man hatte irgendwie Zeit zu sprechen. Und aus dem Abend heraus habe ich dann so 2-3 neue Kontakte knüpfen können.
Ja.
Und war aber doch trotzdem Teil des Events, aber war halt nicht in diesem Ganzen dabei. Also ich glaube, man kann auch versuchen, wenn man an diese Events geht, zu schauen, okay, was ist denn das Ziel für heute Abend? Und wie kann ich es mir denn nett machen? Ich glaube, darum geht's, weil ich glaube, wenn man sich selbst den netten Abend machen kann, dann ist das alles ein bisschen zugänglicher, leichter und auch nicht so einen Druck drauf, oh Gott, ich muss jetzt hier mit 5 Leuten sprechen, sondern versuchen, eine gute Zeit zu haben. Und dann float das, glaube ich, so ein bisschen leichter.
Sehr gut. Also starten auf einem Event zum Beispiel, auf einer Veranstaltung und sich auch Leute suchen, die vielleicht ein bisschen verloren sind oder wo man denkt, okay, die spreche ich jetzt vielleicht mal an. Mein ultimativer Tipp an der Stelle ist, auch einfach an der Getränkeschlange die Leute ansprechen, weil meistens vor dem Kaffeestand und überall ist immer eine Schlange, Wasser. Da kommt man ehrlicherweise mit der Person, die vor einem steht oder auch hinter einem steht, sehr, sehr easy ins Gespräch. Habe ich schon tolle Bekanntschaften gemacht. Ja. Kann ich auf jeden Fall auch nur weiterempfehlen. Ja, ja, liebe Isabella. Wir bleiben nüchtern, habe ich gelernt. Und netzwerken auch fröhlich weiter in der nächsten Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, auch ein bisschen mehr über deinen Hintergrund zu erfahren und wie es zu Nüchtern Berlin gekommen ist. Also wer in Kreuzberg in Berlin unterwegs ist, unbedingt mal bei Isabella vorbeischauen. Und wer nicht die Gelegenheit hat, in Kreuzberg vorbeizuschauen, der kann, glaube ich, auf deinem LinkedIn-Profil oder dich digital auch treffen und vielleicht auch mal zu einer Ski-Apero-Veranstaltung kommen oder auch selber eine machen, wie wir gehört haben. Liebe Isabella, danke dir sehr für den reichhaltigen Input. Und ja, bis ganz bald.
Vielen Dank, Kerstin. Es war eine Freude mit dir.
Danke dir. Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt.
und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.